Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Dieses Bibelwort aus dem Römerbrief ist eine wunderbare Jahreslosung. Ich habe mich richtig gefreut, als ich vor ein paar Wochen las, welcher Vers für 2015 als Jahreslosung gelost wurde. Was fällt euch auf, wenn ihr die zwei Jahreslosungen 2014 und 2015 nebeneinander stehen seht? Wenn wir sie so nebeneinander haben, was fällt euch auf? Die Jahreslosung 2014, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Die Jahreslosung 2015, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Eine schlaue Frau weiß schon, was ich denke. Seht ihr, so ist das. Wenn man lange genug verheiratet ist, dann funktioniert diese Gedankenübertragung. Kommunikation ohne Worte. Man weiß, was der andere schon denkt. Die Jahreslosung 2014, sie zielt auf unsere Beziehung zu Gott. Ihm nahe zu sein, ihn anzubeten, ihn zu erfahren, ihm gehorchen, das ist mein Lebensglück, und sie begründet und unterstreicht den ersten Satz unseres Leitmotivs. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Wir wollen Gott ehren durch unsere Liebe zu ihm. Seht ihr das? Wenn wir unseren Gott von ganzem Herzen lieben, dann suchen wir seine Nähe und werden durch ihn beglückt. Und genau das ehrt Gott. Denn Gott wird am meisten geehrt, wenn wir zutiefst zufrieden sind in ihm. Das haben wir von John Piper gelernt vor ein paar Jahren, der es wiederum ausgegraben hat, diese alte Wahrheit von Jonathan Edwards. Die Jahreslosung 2015 aus Römer 15, Vers 7, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob, die greift dann eigentlich den zweiten Satz unseres Leitmotivs auf. Könnt ihr das erkennen? Wir wollen Gott ehren durch unsere Liebe zueinander. Denn wir können einander nur annehmen, wenn die Liebe Christi unsere Herzen erfüllt und wir Christus in dem Bruder und der Schwester sehen und entsprechend diese Liebe unter uns freigesetzt wird. Wenn das geschieht in unseren Beziehungen, dann wird Gott geehrt. Und in diesem Sinne ist also die Jahreslosung 2015, wie ich finde, eine Begründung für den zweiten Satz unseres Leitmotivs. Aber sie ist auch eine Aufforderung im Text hier. Unsere Liebe zueinander, die Gott ehrt, kann nur dadurch sichtbar werden, wenn wir einander annehmen. Und das hat mich so richtig gefreut, als ich diese Zusammenhänge hier erkannte. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Da geht es also um unsere Beziehungen untereinander. Letztes Jahr bei der Jahreslosung ging es vordergründig um unsere Beziehung zu Gott. Jetzt um unsere Beziehungen untereinander. Nun mag vielleicht jemand denken, da wird doch eigentlich nicht allzu viel von uns verlangt, und man denkt dabei an die vielen Menschen in seiner Nähe, die man gern hat, die man sympathisch findet, der Ehepartner oder die Ehepartnerin, die Kinder, die Enkel, die guten Freunde aus der Gemeinde, mit denen man im Hauskreis ist oder mit denen man eben nach dem Gottesdienst einen Kaffee trinkt, mit dem man reden kann. Es ist nicht schwer, diese Menschen anzunehmen, sie gern zu haben und die Zeit mit ihnen zu teilen, ihnen beizustehen, wenn es ihnen schlecht geht, zuzuhören, wenn sie uns von ihren Sorgen erzählen und ihnen Mut zuzusprechen, wenn sie alleine nicht weiter wissen. Aber der Werner hat es ja schon angedeutet, zu einer Gemeinde gehören immer auch Menschen, die ganz unterschiedlich sind. Und wenn ich euch so sehe, dann sehe ich ganz unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Generationen. Menschen mit einem unterschiedlichen Hintergrund, einer anderen Erziehung und Bildung. In einer Gemeinde sind Menschen, die mir nicht auf Anhieb sympathisch sind, weil sie eigentlich andere Vorlieben und einen anderen Geschmack und andere Hobbys haben. Das ist doch so in der Gemeinde. Da kommen die Vegetarier mit den Hobbygrillern zusammen. Und die Fahrradfahrer mit den Motorradliebhabern. Und da gibt es ein paar Pazifisten und ein paar Bundeswehrsoldaten. Jetzt bei uns in der Gemeinde glaube ich gar nicht, gell? Wir haben keine Bundeswehrsoldaten, oder? Aber welche, die beim Bund schon waren. In der Gemeinde, da gibt es tätowierte und nicht tätowierte Leute. Gepierste und nicht gepierste. Da gibt es solche, die beim Lobpreis am liebsten aufstehen würden und die Hände heben würden und solche, die gerne sitzen bleiben und ihr Haupt neigen. Das sind Menschen, die im Gottesdienst am liebsten nur die alten Lieder aus dem grünen Liederbuch singen würden und solche, vorwiegend die junge Generation, die viel lieber die neueren Lieder von Folie singen möchte. Ja, das ist Gemeinde. Das sind immer auch Geschwister in einer Gemeinde, die völlig anders empfinden als ich und die oft ihre Ansichten und auch Urteile gut begründen können. Wie gehen wir da miteinander um? Wie nehme ich den Bruder und die Schwester an, die ganz anders geprägt ist, als ich es bin? Ich finde es so faszinierend, wie Gott Menschen aus allen Kulturen und mit unterschiedlichen Biografien in seine Nachfolge ruft und in seine Gemeinde stellt. Und nun besteht die Herausforderung, eine Gemeinschaft zu sein, die bestimmt wird durch die Liebe und die Gott ehrt. Und die Jahreslosung, die spricht also ganz praktisch diese Herausforderung an. Nun, Paulus hat ja diese Worte in dem Römerbrief in einem gewissen Kontext geschrieben. Und es ist wichtig, diesen Zusammenhang zu kennen, wenn wir dieses Wort besser verstehen wollen. Lass uns deshalb den unmittelbaren Kontext, die Verse 1 bis 7, noch einmal gemeinsam lesen. Aus Römer 15. Wir als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Es heißt von ihm in der Schrift, gegen mich, o Gott, richten sich die Beschimpfungen deiner Feinde. Und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unsertwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn Von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist, ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann folgt Vers 7, unsere Jahreslosung. Ich lese sie uns jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung vor. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Leider fehlt das Wort darum in der neuen Luther-Übersetzung. Aber im Urtext und auch den anderen Konkordantenübersetzungen ist es da und es weist zurück auf das Vorhergeschriebene. Jedes Darum hat ein Warum, das man verstehen muss. Was war denn die Situation bei den Geschwistern in Rom? Nun, eigentlich gehört Vers 7, unser Jahreslosung, zu einem größeren Sinnabschnitt, der schon in Kapitel 14, 1 beginnt und bis Kapitel 15, Vers 13 führt und da endet. Das ist der größere Sinnabschnitt. Und da geht es um den Umgang der Glaubensschwister untereinander, wenn man in sogenannten Mitteldingen unterschiedlicher Meinung ist. Es geht konkret darum, wie sich in der Gemeinde die Schwachen und die Starken zu den sogenannten Mitteldingen verhalten sollen. Das heißt, zu den Dingen, die nicht Sünde sind und wo der eine sich ein Gewissen macht und der andere eben nicht. Und der Paulus, er spricht da von den Schwachen, die sich an bestimmte Regeln halten, und den sogenannten Starken, die die Freiheit von diesen Regeln genießen. Was war denn die Problematik, die in diesem langen Textabschnitt behandelt wird? Nun, in der Gemeinde in Rom waren Fragen bezüglich des Essens und des Trinkens und bezüglich gewisser Feiertage aufgekommen. Es ist auch interessant, diese Gemeinde, wenn man den Römerbrief liest, und wir haben das vor Jahren wirklich mal ganz intensiv getan und auch ausgelegt, vielleicht erinnern sich noch manche, diese Gemeinde hatte keine lehrmäßigen oder auch ethischen Probleme, wie viele andere Gemeinden, denen Paulus einen Brief schreiben musste. Aber Paulus, er muss von diesen Spannungen gehört haben, was diese Mitteldinge betraf, wo der eine durch das, was der andere tut, in seinem eigenen Gewissen getroffen und irgendwo überfordert war, und wo der eine den anderen richtet, weil der sich anders verhält, wie er das selbst für richtig hält. In dieser Gemeinde in Rom gab es Geschwister, die kamen aus dem Heidentum. Und im Heidentum war es gang und gäbe früher, dass man zu Ehren der Götzen ein Opfertier schlachtete und diesem Götzen weihte. Ein Teil des Fleisches wurde also geopfert und der Rest vom Fleisch konnte gegessen oder auch verkauft werden. Natürlich war es in einer religiösen Metropole wie Rom sehr wahrscheinlich, dass das Fleisch, das auf dem Markt zu kaufen war, in aller Regel Fleisch war, das von Götzenopfern stammte. Und nun gab es einige Geschwister, die haben gesagt, Augenblick mal, die Zeit, wo wir als Heiden gelebt haben, die ist vorbei. Damals, da haben wir dieses den Götzen geweihte Fleisch gegessen, aber das können wir heute nicht mehr tun. Das erinnert uns an unseren früheren Götzendienst. Und sie sagte, nein, wir haben uns bekehrt von den Göttern, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen, wir können dieses Götzenopferfleisch nicht mehr essen. Sehr wahrscheinlich haben sich auch die Christen, die aus dem Judentum kamen, enthalten, dieses Götzenfleisch zu essen. Im Judentum, da gab es ganz viele Speisevorschriften und da haben bestimmt einige Judenchristen nur schwer verstehen können, wieso einige Geschwister kein Problem hatten, jede Art von Fleisch zu essen. Christus, wenn wir darüber beten, ist das doch geheiligt, macht doch nichts aus, wenn wir das jetzt einfach essen. Ist nur Fleisch. Und dann gab es in der Gemeinde auch Geschwister, die sicherlich kein Problem hatten, ab und zu mal einen Krug Wein zu trinken. Ich weiß nicht, ob sie Glas hatten, wahrscheinlich nicht, also Krug. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Judenchristen kein Problem hatten, Wein zu trinken. In Palästina gab es Wein, wurde da angebaut. Das Alte Testament als auch das Neue erwähnten Wein. Aber da gab es andere, die sagten, auf keinen Fall trinken wir Wein. Wenn wir Wein trinken, das erinnert uns an früher, wie wir Wein getrunken haben bei dem Dionysius- und Bacchus-Kult, diese heidnischen Kulten, wo die Leute sich berauscht haben mit alkoholischen Getränken, um dann hinterher im heidnischen Tempel ihre Orgien feiern zu können. Dann meinten die Judenchristen, der Sabbat, sprich der Samstag, muss gehalten werden. Aber in Rom war der Sabbat kein Feiertag. Und so sagten die anderen, wenn wir Christen sind, dann können wir auch an einem anderen Tag zusammenkommen. Es muss nicht unbedingt der Samstag sein. Können wir uns vorstellen, dass solche Dinge zu Spannungen führen können in der einen Gemeinde, die aus Judenchristen und Heidenchristen bestand. Da hatte jeder von seinem Hintergrund her gewisse Dinge, die für ihn wichtig waren. Diejenigen, die aus jüdischen Familien kamen, hatten jüdisch geprägte Vorstellungen davon, was man wann essen und trinken dürfe und wann welche Feiertage einzuhalten seien, und die mit heidnischem Hintergrund hatten andere Vorstellungen darüber. Diese Dinge haben für Spannungen gesorgt in der Gemeinde in Rom. Und wir heute, wir denken, wie bitte, wegen Essen und wegen Trinken, wegen dem Einhalten von Feiertagen droht jetzt eine Gemeindespaltung? Ja, das liegt daran, dass hinter diesen Gepflogenheiten ganz tief verwurzelte und empfundene Wertmaßstäbe stehen. Und Paulus spricht in Römer 14 über diese Thematik und ermutigt die Geschwister in Rom, einander nicht zu verurteilen und zu richten wegen diesen Mitteldingen, sondern vielmehr aufeinander Rücksicht zu nehmen. Besonders die sogenannten Starken im Glauben fordert er auf, ihre Freiheit nicht auf Kosten der Schwachen auszuleben. Ich lese uns mal Römer 14, 15, da sagt er, wenn du dich daher in einer Frage, die das Essen betrifft, so verhältst, dass dein Bruder oder deine Schwester in innere Not geraten, dann ist dein Verhalten nicht mehr von der Liebe bestimmt. Oder in Römer 14, 19 gibt er eine klare Richtung an. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Also einerseits möchte Paulus, dass die Geschwister lernen, den anderen hochzuachten und Rücksicht auf dessen Gewissen zu nehmen. Zugleich solle man das, was man tut, aus Glauben tun können. Das sind also die beiden Richtlinien. Rücksicht auf den anderen nehmen und ihn aufbauen einerseits, und das, was man tut, im Vertrauen auf Gott tun, ehrlich zu seinem eigenen Gewissen stehen andererseits. Und innerhalb dieser Richtlinien ist immer noch das Gespräch und die Auseinandersetzung mit diesen Themen und Meinungen. Aber es geht nicht darum, selber im Recht zu bleiben. Es geht um mehr. Das stellt Paulus hier auf den Leuchter. Darauf zielt er. Es geht nicht nur um meine eigene Überzeugung oder die des anderen, sondern was ist das höchste Ziel? Warum wir einander annehmen und aufeinander Rücksicht nehmen und fragen sollen, was für den anderen gut ist und was ihn im Glauben weiterhilft. Was ist denn das höchste Ziel unserer Beziehungen? EFG, seid ihr noch wach? Es ist die Ehre Gottes, das Lob Gottes. Diese ganze Argumentation, Kapitel 14 und diese Verse, dann in Kapitel 15, münden hier in Vers 6 und 7 diese zentrale Aussage: Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütigen mit voller Übereinstimmung preist, ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum ehrt Gott, wie denn? Indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Gott ehren durch unsere Liebe zueinander. Das steht hier im Hauptfokus. Seht ihr es? Erkennt ihr es? Paulus geht es nie nur darum, dass wir gute, nette, menschliche Beziehungen untereinander pflegen, damit es uns gut geht. Nein, das ist nie das höchste Ziel unseres Herrn und auch nicht seiner Apostel gewesen, sondern das höchste Ziel ist, dass wir durch unsere Beziehungen, durch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, etwas von Gottes Herrlichkeit, seiner Schönheit, seiner Größe widerspiegeln. Das bringt ihm Ehre. Wohlgemerkt, ich möchte es einfach nochmal erwähnen, die ganze Schöpfung, die Erlösung, die Gemeinde, ja die ganze Menschheit und alle Kulturen, sie existieren letztlich, um Gottes Herrlichkeit zur Schau zu stellen. Nichts und niemand existiert um seiner selbst willen, sondern um Gottes Willen. Gott ist es, von dem alles kommt, Römer 11, Vers 36, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Unsere Gottesdienste, unsere Anbetung, unsere Sonntagsschule, die Babybetreuung, die Jungschar, Jugendkreis, Frauenstunde, Hauskreise, alle evangelistischen Veranstaltungen, Mission, alle diese Dinge gibt es letztlich für den einen Zweck, nämlich Gottes Ehre, sein Lob zu vermehren. Mir ist es ein großes Anliegen, am Anfang dieses neuen Jahres, dass wir uns das neu bewusst machen, warum wir eigentlich hier sind und zu dieser Gemeinde gehören. Und ich wünsche mir, dass wir das nicht nur so in unserem Kopf wissen, sondern dass wir das alle tief in unseren Herzen verinnerlicht haben. Wir existieren als Gemeinde, um die Ehre Gottes, das Lob Gottes zu vermehren. Seine Ehre ist uns das Wichtigste. Und deshalb kommen wir zusammen, um uns gegenseitig zu ermutigen und anzufeuern, noch mehr unseren Gott kennen und lieben zu lernen und eine echte Leidenschaft für seine Herrlichkeit und Ehre in unserem Herzen zu entfachen. Dazu brauchen wir einander, dieses Feuer immer wieder anzufachen. Und wie schön wäre es, wenn unsere Gemeinde, die EFG Fullingen, bekannt wäre als eine Gemeinde, die begeistert ist von Gottes Herrlichkeit, von seiner Schönheit und die ihren ganzen Fokus auf die Ehre Gottes setzt. Wie schön wäre es, wenn unsere Kinder von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Ehre sprechen würden. Wenn diese Begriffe nicht nur so etwas Abstraktes für sie wäre, sondern über die Jahre, dass die alle sagen könnten, Gottes Ehre, wie schön wäre das. Und wenn unseren Jugendlichen die Herrlichkeit Gottes und seine Ehre viel mehr bedeuten würde als die vergänglichen Dinge wie Sport oder iPhones oder Konsolen oder Computerspiele oder Musik oder Mode. Nicht, dass die Dinge alle schlecht sind. Wie gesagt, es geht ja hier um diese Mitteldinge. Aber was hat die erste Priorität? Was ist uns am wichtigsten? Und wenn die Geschäftsleute unter uns viel mehr nach der Herrlichkeit Gottes und seinem Lob trachten würden als nach einem guten Ansehen oder einem maximalen Gewinn oder Wege höher auf der Karriereleiter zu steigen. Und wenn unsere älteren Geschwister voller Freude sich rühmen würden der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, gell? Anneliese, die Gott ihnen bald geben wird. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin der Meinung, dass so ziemlich alles in unserer westlichen, nachchristlichen, muss so sagen, Kultur eine solche radikale, gottzentrierte Leidenschaft für ein Leben, das Gottes Ehre in den Mittelpunkt stellt, gefährdet. Vielleicht klingt das in manchen Ohren jetzt ziemlich extrem, aber denk mal darüber nach, wie wir in unserer Zeit, in unserem Alltag von Tausenden von Dingen und Gedanken abgelenkt werden und wie ganz subtil unsere Hingabe und unser Dienst für unseren Herrn, unser Verstand und unser Herz seicht werden, oberflächlich. Kein Tiefgang mehr. Man lebt so einfach dahin, lässt sich treiben. Wie schnell wir uns dem Zeitgeist anpassen und nur noch das tun, was uns gerade Spaß macht. Uns nur noch um uns selbst drehen, um unsere Bequemlichkeit. Und dabei das Wichtigste, worum es eigentlich geht, die Ehre Gottes aus den Augen verlieren. Deshalb, lasst uns nicht müde werden, im Gebet unseren Herrn zu bitten, uns zu bewahren vor einem ziellosen, lethargischen, selbstgefälligen, lauen, leidenschaftslosen Christsein, das kaum noch Begeisterung empfindet für Gottes Ehre und Herrlichkeit. Wollen wir doch auch am Anfang dieses neuen Jahres unseren Gott anflehen, unsere Leidenschaft neu zu entfachen für seine Herrlichkeit, seine Ehre, sein Lob. Ja, dass er das nun schenken möge, wie Paulus das in Epheser 1, Vers 17 betet, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit wir ihn immer besser kennenlernen. Was also das höchste Ziel unserer Gemeinschaft sein soll, das wird uns in unserem Text, denke ich, eindeutig vor Augen gestellt. Gott möchte, dass wir ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preisen, ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, Vers 6. Ja, dass wir ihn ehren und loben, indem wir einander annehmen, wie Christus euch angenommen hat, Vers 7. Das ist das Ziel. Aber welche Hilfen stehen uns zur Verfügung, um dieses Ziel zu erreichen? Das ist offensichtlich jetzt nicht eine Frage von Gemeindenprogrammen oder Techniken, wie man jetzt irgendwie stärkere Beziehungen knüpfen kann. Die Frage, um die es geht, lautet ganz einfach: Wie können wir durch unsere Beziehungen Gott ehren? Mit anderen Worten, wie können wir dieses wichtige Ziel erreichen? Gibt es dazu bestimmte Orientierungshilfen? Und ich denke, Paulus erzählt in diesem Text mindestens 5 Dinge auf, die uns helfen können, Menschen zu werden, die nicht selbstgefällig und selbstbezogen leben, sondern die auf die anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was ihnen gut tut und weiterbringt im Glauben, und die einmütig, das schließt also die Schwachen und die Starken im Glauben ein, so leben, dass Gottes Lob verbreitet wird. Lass uns also diese 5 Dinge oder diese Orientierungshilfen kurz anschauen, die Paulus hier erwähnt. Erstens lenkt Paulus unsere Blicke auf Christus. Er sagt: Schaut auf Christus, nehmt ihn zum Vorbild. Vers 3, auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Mit anderen Worten, er hat uns vorgelebt, was es bedeutet, sich zu demütigen und anderen zu dienen und darauf bedacht zu sein, was ihnen im Glauben weiterhilft. hat sich nicht selbst verwirklicht, sondern er hat sich selbst entäußert, um uns zu helfen. Nicht Selbstverwirklichung ist das Ziel. Nicht, dass ich mich und meinen Stil durchsetze, auch wenn es dem anderen unendlich viel Mühe macht, ihn vielleicht verleitet zur Sünde, sondern das zu tun, was den anderen erbaut und was dem anderen hilft, was ihn vorwärts bringt, was die Gemeinschaft fördert, was der Liebe und dem Frieden dient. Schaut doch immer wieder auf Christus und erkennt, wie er nicht in selbstgefälliger Weise gelebt hat. Er hat sich nicht selbst verwirklicht, sondern er hat sich selbst entäußert, um uns alle anzunehmen. Und deshalb sollen wir ihn als Vorbild uns nehmen und nicht aufhören, einander anzunehmen, wie auch der Christus uns angenommen hat, zu Gottes Lob. Zweitens erinnert uns Paulus hier, wie wichtig die Heilige Schrift ist, um Beziehungen zu leben, die Gott ehren. Ja, um Menschen zu sein, die aufeinander Rücksicht nehmen und in Liebe einander dienen. Vers 3b sagt er im Grunde, schaut in die Heilige Schrift. Aus ihr erfahren wir, wie Christus ist. In ihr sehen wir, wie er als der vollkommene Mensch Beziehungen gelebt hat. Beziehungen, die seinem Vater im Himmel Ehre gebracht haben. Und Paulus zitiert hier ein prophetisches Wort aus Psalm 69, Vers 9 und sagt im Grunde damit, alles in der Bibel weist auf Christus hin. Achtet mal darauf. Wir können so viel von ihm lernen, wie wir Beziehungen zur Ehre Gottes leben können. Drittens erwähnt der Apostel dann konkret, wozu die Heilige Schrift uns gegeben wurde und wie sie uns helfen kann, Beziehungen zu leben, die Gott ehren. Vers 4, und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Es ist ihre Kraft, uns zu ermutigen und zu stärken, damit wir bis zum endgültigen Ziel durchhalten. Ermutigung und Durchhaltevermögen bekommen wir durch die Schrift. Wenn wir also diese 66 Liebesbriefe von Gott an uns aufmerksam und regelmäßig lesen, werden wir durch sie ermutigt und gestärkt durchzuhalten. Und wenn du durch das Lesen des Wortes Gottes nicht ermutigt und gestärkt wirst, dann liest du es vielleicht nicht in der rechten Weise. Wir können Gott nicht ehren durch gesunde Beziehungen, wenn wir nicht das Wort Gottes zu uns nehmen und uns durch es ermutigen und stärken lassen. Die Heilige Schrift, die Bibel, ist das lebendige Wort Gottes. Und wenn wir uns in dieses Wort vertiefen und Gottes Stimme darin hören, dann verwendet der Heilige Geist diese Worte, um uns zu ermutigen, um uns aufzubauen, um uns zu stärken, auszuharren. Und wir werden auch dabei verändert. Das ist das Geheimnis. Viertens erinnert uns Paulus daran, dass wir auf diesem Weg der opferbereiten Liebe, so sage ich es mal, nur ausharren werden, wenn wir Hoffnung haben. Deshalb haltet fest an der Hoffnung. Vers 4c sagt er uns hier im Grunde. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Wie hat unser Herr Gethsemane und Golgatha ertragen? Hebräer 12, Vers 2 sagt uns, es war durch die Macht der Hoffnung. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Und der Apostel Paulus schreibt darüber ganz klar in Kolosser 1, die Verse 4 und 5, ich zitiere das noch. Da sagt er dann: Wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist. Und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Da geht es um gesunde, gute Beziehungen, die Gott ehren. Ist das möglich? Und wo kommt das? Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Seht ihr hier, wie wichtig die Hoffnung ist? Hoffnung auf das, was Gott für uns im Himmel bereithält, spornt uns an, hier schon Beziehungen zu leben, die Gott ehren. Noch eine letzte Hilfestellung erwähnt Paulus hier, wie wir Menschen sein können, die einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat und die Beziehungen leben zur Ehre Gottes. Ich habe es so umschrieben mit dem Satz: Gebt euch ganz dem Gebet hin. Paulus zeigt uns im Grunde in Vers 5 durch sein eigenes Beispiel, dass wir beten müssen, damit all das geschieht, weil es ist letztlich Gottes Werk in uns, wenn es geschieht. In den Versen 5 und 6 lehrt er eigentlich nicht mehr, sondern er beginnt zu beten. Schaut mal genau hin. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Zwar redet er immer noch zu den Geschwistern in Rom, aber nicht nur zu ihnen, sondern auch zu Gott. Und ich verstehe das so: Paulus hatte das Ende seiner Lehrmöglichkeit erreicht. Er hatte alles gesagt, was zu sagen nötig war. Aber er weiß, was er sich für diese Gemeinde wünscht, das kann letztlich nur Gott bewirken. Und deshalb mündet seine Lehre ins Gebet. Ich kann ihn hier sehr, sehr gut verstehen. Weil ich könnte jetzt hier bis morgen früh ständig predigen, das Wort Gottes lehren. Und wir würden alle diese Wahrheiten aufnehmen und hören und wiederhören und wiederhören. Und wir wissen doch so viel, aber dass es umgesetzt wird, dass es geschieht, muss Gott bewirken. Wenn wir Christus anschauen und ihm zum Vorbild für unsere Beziehungen nehmen wollen, dann muss Gott unsere Herzen bewegen und unsere Augen öffnen, damit wir seine Herrlichkeit sehen. Ich lese uns mal ein paar Stellen, ich finde das sehr interessant. Die meisten von Paulus, wie er irgendwann mal in der Lehre das Gesagte ins Gebet mündet. 2. Thessalonicher 3, Vers 5. Der Herr aber helfe euch, euer Denken und Wollen ganz an Gottes Liebe auszurichten und mache euch standhaft, wie er selbst, Christus, standhaft war. Und wenn wir auch in diesem neuen Jahr über die Heilige Schrift nachsinnen wollen, dann muss Gott unsere Herzen dazu neigen. Wisst ihr, was im Psalm 119, Vers 36 steht? Auch ein Gebet. Neige mein Herz hin zu dem, was du in deinem Wort bezeugst und halte es fern vom selbstsüchtigen Streben nach Gewinn. Und wenn wir ermutigt und standhaft leben wollen, dann muss letztlich Gott uns die Ermutigung und Standhaftigkeit durch seine Gnade schenken, 2. Thessalonicher 2, 16. Wir bitten unseren Herrn Jesus Christus und Gott, unseren Vater, der uns seine Liebe erwiesen und uns in seiner Gnade eine nie versiegende Ermutigung und eine sichere Hoffnung geschenkt hat. Und wenn unsere Hoffnung unerschütterlich sein soll, dann brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes, der uns immer wieder mit unserem Gott, der Quelle aller Hoffnung, verbindet und uns Freude und Frieden schenkt. Römer 15, 13. Dann dieser Vers noch aus diesem Kapitel. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Das ist jetzt viel Wort Gottes auf die Ohren, ja? Aber liebe Geschwister, ich bin überzeugt, wenn wir die Jahreslosung wirklich leben wollen, dann werden wir das nur schaffen, wenn wir uns ganz dem Gebet hingeben. Wenn Paulus betet, dass seine Lehre Menschen verändert, müssen auch wir das Gleiche tun. Nur in der ständigen Abhängigkeit von Gott, durch seine Ermutigung und Kraft, können wir Gott ehren, indem wir einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Lasst uns also mit Christus in der Mitte dieses Wort leben. Und ich bin gespannt, wie es uns in diesem Jahr begleiten wird, wie es unsere Gemeinde, unsere Gemeinschaft hier prägen und verändern wird. Wollen wir es am Schluss dieser Predigt noch einmal gemeinsam aufsagen? Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Amen.